Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Alchemistin-Podcast. Wie ich in der letzten Folge versprochen habe, soll es heute mal um die Wirkstoffe der Phytotherapie gehen. Denn die Wirkstoffe, das sind die Perlen in der Pflanzenheilkunde. Denn ihnen haben wir es zu verdanken, dass sie uns helfen bei bestimmten Symptomen, dass sie Symptome lindern können, dass sie akute oder chronische Beschwerden lindern können, dass sie vorbeugend wirken, dass wir Heilpflanzen präventiv nutzen können in vielerlei Hinsicht. Und in der Phytotherapie oder überhaupt in der Pflanzenheilkunde macht es Sinn, einmal eine ganz grobe Einteilung zu machen, erstmal die größte Einteilung, nämlich zu den primären Pflanzenstoffen und den sekundären Pflanzenstoffen. Die Wirkstoffe, die zählen nämlich zu den sekundären Pflanzensubstanzen oder Pflanzenstoffe. Die primären, das sind die Wirkstoffe, die die Pflanze benötigt, ja, um zu wachsen, also für ihre eigenen Wachstumsprozesse und für die Lebensprozesse. Und das sind im Grunde genommen die drei großen Substanzen wie die Kohlenhydrate, die Eiweiße und die Fette. Und die Kohlenhydrate, die setzen sich zusammen aus Zucker oder Stärke, obschon das eigentlich auch in Richtung Wirkstoff geht. Denn das sind bei uns in den Heilpflanzen die Schleime, die Schleimstoffe, die aus mehr oder weniger langkettigen Zuckerverbindungen stehen, also die Polysaccharide. Das ist jetzt nicht so ein böser Zucker, den wir so kennen, den Totenzucker sozusagen, den wir, keine Ahnung, in den Kaffee geben oder in den Kuchen, womit wir süßen, sondern diese Zuckerverbindungen, also die als Schleimstoffe bezeichnet werden, ja, die sind viskös und sind auch nicht klebrig, haben überhaupt nichts mit dem Zucker, wie ich gerade sagte, zu tun und sind sehr, sehr wertvoll bei Beschwerden der Atemwege oder des Verdauungssystems. Dann haben wir ja die Eiweiße, die Proteine, das sind wichtige Bausteine für die Struktur und Funktion der Zellen der Heilpflanzen. Und Fette und Öle, das sind die Energiereserven, womit die Pflanze sich sozusagen selbst ernährt. Also die hat man beispielsweise in der Wurzel. In der Wurzel sind auch viele Schleimstoffe im Übrigen vorhanden. Aber oftmals sind die Fette bzw. die Öle auch in den Samen oder Früchten vorhanden. Also beispielsweise in Mariendistelsamen. Ne? Da haben wir so ein paar Fette, aber auch andere Substanzen neben den Wirkstoffen. Also die Wirkstoffe bei den Mariendistelsamen, die sitzen direkt unter der Schale. Deswegen macht es auch keinen Sinn, einen Tee zu trinken mit Mariendistelsamen, weil ganz viel Wirkstoff einfach mit dem Wasser weggeschüttet wird, beziehungsweise mit dem Tee, nicht mit dem Wasser, sondern wenn wir einen Auszug machen und dann den Rückstand haben, im Teesieb beispielsweise, dann ja, werden viele Wirkstoffe verworfen, die eben nicht mit ins Wasser übergehen. Deshalb beispielsweise Mariendistelsamen als Fertigpräparat oder die Samen knabbern, frisch mörsern. Und das ist immer ganz wichtig, wirklich frisch mörsern, nicht aufbewahren, weil das meistens, es handelt sich hier meistens um mehrfach ungesättigte Fette und Öle, die dann ganz schnell ranzig werden, oxidieren an der Luft, so wie du das eben auch von anderen mehrfach ungesättigten Fetten kennst, wie zum Beispiel Leinöl, ne, was halt gerne mit Sauerstoff in Verbindung geht. Das sind die primären Pflanzenstoffe und was wir uns zunutze machen in der Phytotherapie, also in der Pflanzenheilkunde, auch in der Aromakunde, das sind die sekundären Pflanzenstoffe. Im Gegensatz dazu spielen die sekundären Pflanzenstoffe, also im Gegensatz zu den primären, keine Rolle, was Wachstum angeht oder Reserve für das nächste Jahr beispielsweise in den Samen, sondern die sekundären Pflanzenstoffe, die dienen der Pflanze selbst als Schutz vor der Umwelt, zum Beispiel vor zu starker UV-Einstrahlung, aber auch natürlich vor allen Dingen gegen Schädlinge, Beispielsweise. Entweder möchte man bestimmte Tierchen wie Schädlinge verscheuchen oder andersherum anlocken, ne, durch Düfte beispielsweise oder die Senfölglykoside. Die wollen die Schädlinge natürlich fernhalten, wie Fraßfeinde oder auch die Bitterstoffe. Die schützen die Pflanze auch vor Fraßfeinden. Also es geht darum, sich einerseits vor Witterungsverhältnissen zu schützen und andererseits vor Schädlingen zu schützen, vor Fraßfeinden. Und da gibt es viele verschiedene Wirkstoffe. Die wichtigsten Wirkstoffe oder die großen oder eine der allergrößten, das sind die Phenole bzw. die Flavonoide. Flavonoide sind eine ganz spannende Wirkstoffgruppe, eine sehr große Wirkstoffgruppe. Die möchte ich heute nicht vorstellen. Dann gibt es die Saponine, die sind sehr interessant, die stelle ich heute vor. Und natürlich gibt es die Schleime, es gibt die ätherischen Öle. Die ätherischen Öle, also die Aromakunde, ist ein sehr, sehr großer Bereich. Also die stelle ich heute auch nicht vor. Ich möchte dir ein bisschen mehr über die Saponine erzählen. Die Saponine, die sind zum Beispiel vorhanden im Efeu, in der Rosskastanie. Zur Rosskastanie habe ich vor kurzem auch eine Episode gemacht. Und die Saponine sind beispielsweise auch in der Süßholzwurzel, kommen die vor. Also die kommen in vielen verschiedenen Heilpflanzen vor und haben eine große Wirkung. Und vor allen Dingen eine gesundheitsfördernde Wirkung. Sie haben auch eine präventive Wirkung. Beispielsweise wirken sie entzündungshemmend. Und das ist ein ganz wichtiges Saponin in der Süßholzwurzel. Da gibt es Studien dazu, dass die Süßholzwurzel das körpereigene Cortison erhöht. Also wir haben ja körpereigene Kortikoide, die in der Nebenniere gebildet werden, ja, die eine anti-entzündliche Eigenschaft haben. Und die Süßholzwurzel ist nun in der Lage, also unter anderem diese starken Saponine der Süßholzwurzel oder diese speziellen Saponine, jede Pflanze hat ja nochmal eine ganz andere biochemische Struktur. In der Süßholzwurzel sind die Saponine in der Lage, den Abbau des körpereigenen Cortisons zu stoppen, sodass sich das erhöht und bei bestimmten Entzündungen, vor allen Dingen chronischen Erkrankungen, ja, entzündungsstoppend zu wirken, also die Entzündung zu lindern, beispielsweise Entzündungen im Dickdarm, im Dünndarm, bei chronischen Erkrankungen des Verdauungsapparates, wie zum Beispiel Morbus Crohn, Colitis ulcerosa beispielsweise oder anderen Entzündungen. Da macht es auch mal Sinn, mit der Süßholzwurzel zu experimentieren, mal auszuprobieren. Ganz wichtig dabei ist aber, dass die Süßholzwurzel nicht zu lang angewendet wird. Also maximal 3 bis 4 Wochen, 1 bis 2 Tassen Tee. Und damit kann man beispielsweise schon unheimlich viel erreichen, um Entzündungsfaktoren im Körper zu senken. Beispielsweise Entzündungen, Symptome durch Entzündungen zu lindern. Weiterhin hat die Süßholzwurzel auch Schleime, Schleimstoffe, die hat beides, eine ganz interessante Pflanze, deswegen wird die Süßholzwurzel gerne in Teemischungen mit beigefügt sozusagen. Wenn ich hier so ein bisschen überlege oder ins Stocken gerate, dann verzeih mir das bitte. Ich bin immer ein Mensch, der frei herausspricht. Ich mache mir hier keine Skripte. Ich mache mir 2, 3 Stichpunkte und erzähle dann dazu. Also die Süßholzwurzel wird gerne in Teemischungen verwendet, weil die natürlich süß schmeckt und weil die so eine Mischung halt auch gefällig macht. Also dass sie gut schmeckt. Dass zum Beispiel, wenn Pflanzen mit in der Mischung vorhanden sind, die eher so zusammenziehend wirken, so trocken, ja, das sind dann die Gerbstoffe, wie zum Beispiel Himbeerblätter, Brombeerblätter oder andere Heilpflanzen aus der Familie der Rosengewächse, dann machen so Schleime natürlich, das ist immer so gerne, so gefällig, ja, deshalb auch die Ringelblume, Ringelblumenblüten, die sind halt sehr groß, sehr voluminös, haben auch Schleime, haben im Übrigen auch Saponine, die Ringelblumenblüten. Und bleiben wir aber mal bei der Süßholzwurzel. Wenn wir natürlich so eine Mischung trinken, weil uns die so gut gefällt und so gut schmeckt und wir trinken die ein halbes Jahr, also Monate, halbes Jahr, über Jahre, dann lagern wir natürlich immer mehr von diesen Kortikoiden an. Und das macht natürlich Nebenwirkungen, wie eben auch ein Cortison, was wir zu uns nehmen würden als Arzneimittel. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du die Süßholzwurzel nicht zu häufig verwendest. Im Übrigen ist auch die Lakritze und das Salmiak, das wird auch aus der Süßholzwurzel hergestellt. Und wenn du nicht schlafen kannst und nervös bist und viel Lakritz isst, dann lass doch mal die Lakritze und das Salmiak weg. Ich wette mit dir, dass es dir dann, was die Entspannung angeht und den Schlaf angeht, sehr viel besser geht. Ich hatte mal vor vielen Jahren eine Patientin, wo wir recherchiert haben, bis sie irgendwann mal in einem Nebensatz fallen ließ, dass sie sehr gerne Salmiak lutscht. Und ja, das war dann halt der Punkt. Ja, weiter mit den Saponinen. Also sie wirken auch schleimlösend, also nicht nur antientzündlich, sondern auch schleimlösend. Denn wie der Name schon sagt, kommt Saponin, also Saponin von Seife. Das heißt, die Saponine haben eine expektorierende Eigenschaft. Das heißt, sie wirken auswurffördernd, schleimlösend. Deswegen ist es halt sehr hilfreich bei den Atemwegen, sie können das Abhusten erleichtern. Dazu ist es aber auch wichtig zu wissen, dass sie eben nur ja so festsitzenden Schleim verflüssigen. Aber wir benötigen am besten Falle noch Heilpflanzen, die das Flimmerepithel in den Bronchien aktiviert. Das Flimmerepithel ist sozusagen die Reinigungsbürsten in unseren Bronchien und die schlagen im Takt und befördern den Schleim aus den tiefen Bereichen der Bronchiolen und Bronchien nach oben in den Rachenbereich, sodass wir den Schleim besser abhusten können. Und natürlich macht es Sinn, auch hier nochmal diese Schlagkraft, die Bewegung der Zilien, also dieses Flimmerepithels in den Bronchien auch zu erhöhen, sodass nochmal so ein festsitzender Schleim besser abgehustet werden kann. Klassischer Tee beispielsweise oder klassische Heilpflanze hier ist der Thymian. Und dann gibt es noch ganz raffinierte Teerezepturen bei Erkältung, bei einer Bronchitis, wie wir oder welche Heilpflanzen wir kombinieren können, die einerseits Saponine haben, wie zum Beispiel die Süßholzwurzel, andererseits aber auch reich sind an ätherischen Ölen und somit einerseits das Immunsystem stärken, das Abhusten erleichtern und die Zilien, diese Schlagkraft des Flimmerepithels erhöhen. Und wenn du das lernen möchtest, wie man eine Teerezeptur selber herstellt, zum Beispiel als Coach, als Phytocoach oder als Gesundheitscoach, dann lade ich dich herzlich ein Infogespräch zu buchen. Der nächste Kursbeginn ist am 17. November, schon dieses Jahr, das ist gar nicht mehr so lange her. Buch dir sehr gerne ein unverbindliches Informationsgespräch. Da erkläre ich dir oder meine Kollegin Patricia ausführlich, wie die Phytoausbildung abläuft, was du lernst, was du beruflich damit machen kannst. Oder vielleicht möchtest du erst mal das für dich privat nutzen, für deine Familie, für deine Kinder, für deine Lieben. Wie gesagt, 17. November ist gar nicht mehr so lange hin. Da starten wir wieder neu. Da gibt es einen Einstieg für die Phytotherapieausbildung und du brauchst auch keinerlei Vorkenntnisse. So, Werbeblock beendet. Machen wir mal weiter mit den Saponinen. Die können nämlich noch mehr. Die Saponine können unser Immunsystem anregen, indem sie die Aktivität von Immunzellen steigern. Was sind Immunzellen? Dazu zählen zum Beispiel die Makrophagen und die Lymphozyten. Also das macht sie zu wertvollen Verbündeten bei der Stärkung unserer Abwehrkräfte. Und gerade jetzt im Herbst, wenn es immer kälter wird, da ja, haben wir immer mehr Infektionen, vor allen Dingen natürlich der Atemwege. Und auch hier macht es Sinn, sich mal einen schönen Tee herzustellen mit Saponinen. Und ja, sie haben auch weiterhin eine antifungale Eigenschaft, also eine keimhemmende, eine antimikrobielle Eigenschaft, indem sie das Wachstum bzw. die Vermehrung von Pilzen hemmen. Die Pilze mögen die Saponine nicht, aber auch Bakterien und Viren mögen die Saponine auch nicht. Also du siehst, wie die Pflanzen selbst diese sekundären Pflanzenstoffe bilden, um sich zu schützen vor diesen Schädlingen. Und es gibt auch viele Heilpflanzen, die nierenunterstützend sind, die bei Blasenentzündungen helfen, beispielsweise auch die Goldrute, die hat auch Saponine, das ist ganz spannend. Also die Saponine sind ja sehr umfangreich, also wir haben gesehen bei Entzündungen, bei Erkrankungen der Atemwege, bei Beschwerden der ableitenden Harnwege, also Niere, Blase und auch Heilpflanzen, die helfen bei Hauterkrankungen. Erkrankungen, wie ich gerade schon mal so ganz kurz angedeutet habe, die Ringelblumenblüte, auch die hat Saponine, also ganz, ganz spannend. Bei Saponinen muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel zu sich nimmt. Gänseblümchenblüten haben auch Saponine. Dann ist das manchmal so bei einem Smoothie, das habe ich auch schon oft angesprochen, dass man da nicht zu viel beispielsweise von Gänseblumenblüten hineingeben soll, weil es dann zu Magenzwicken kommen kann. Vor allen Dingen, wenn auch Kinder einen Smoothie essen oder trinken. Da ist es auch ganz wichtig, weil das halt die Magenschleimhaut, die Magenwand reizen kann. Und last but not least haben die Saponine eine sogenannte Zellmembran-Interaktion. Die können nämlich die Durchlässigkeit der Zellen, also die Zellmembran, die Zellhaut verändern. Das nennt man dann ja so eine Permeabilität, wenn die Zellen durchlässig sind. Das ist ganz spannend. Und diese oberflächenaktive Eigenschaft spielt eine große Rolle eben bei dieser antimikrobiellen Wirkung der Saponine. Das heißt, hier können nämlich einerseits Stoffe besser aufgenommen werden, also sie wirken sozusagen als Wirkstoffverstärker. Man sagt so in der chinesischen Medizin, bezeichnet man saponinhaltige Heilpflanzen als Zugpferd, also sie wirken als Katalysatoren. Sie stärken und fördern die Wirkung anderer Heilpflanzen, indem sie eben die Wirkung oder die Stoffe, nicht die Wirkung, die Substanzen besser in die Zellen einschleusen und somit halt die Verfügbarkeit oder die Bioverfügbarkeit anderer Pflanzensubstanzen verstärken. Wie das auch wirkt, also es gibt halt, wie gesagt, sie haben auch eine keimhemmende Eigenschaft. Das heißt, auch hier die Saponine, die sind ja Seifen und Seifen haben eine oberflächenaktive Eigenschaft. Ne? Wenn wir, also das Wasser selbst, das hat ja so eine Oberflächenspannung und wenn wir da Seife reingeben, dann wird diese Oberflächenspannung aufgelöst. Und das so ähnlich spielt das so eine Rolle bei dieser antimikrobiellen Eigenschaft. Das heißt, auch hier durch das Einwirken auf die Zellmembran von Bakterien beispielsweise können die Saponine deren Membranen stören, sodass das zum Zelltod führt, ähnlich auch bei Pilzen. Und ja, das finde ich wahnsinnig spannend. Also du siehst, wie komplex das Thema Phytotherapie ist, die Pflanzenheilkunde und wie die Eigenschaften, die Wirkung von Pflanzen, ja, uns helfen können, unseren Körper schützen können, den stärken können, auf einer ganz, ja, körperlichen Ebene, rein körperlichen Ebene, aber auch weitere Wirkstoffe, wie zum Beispiel die ätherischen Öle, die einen starken Bezug haben zum Nervensystem, wenn wir nervös sind beispielsweise oder uns schlecht konzentrieren können. Da sind die ätherischen Öle, die zu den sekundären Pflanzenwirkstoffen zählen, sehr, sehr hilfreich. Ich freue mich, wenn diese Podcast-Episode wieder inspirierend für dich war und ja, bedanke mich sehr herzlich, wenn du eine Rezension oder eine Bewertung bei Spotify oder iTunes hinterlässt. Das kannst du jetzt machen. Ich glaube, da gibt es bei dir so 3 Pünktchen. Wenn du darauf klickst, da kannst du den Podcast bewerten. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen, wenn du das jetzt einmal machst mit einer 5-Sterne-Bewertung und ja, wenn du Interesse hast, einen Infotermin, unverbindlichen Infotermin, dann findest du den Link direkt hier in den Shownotes. So viel für heute. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist und wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Bis dahin, Salve, mach's gut, deine Alchemistin.